Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riegel.
Ja, schönen guten Morgen und herzlich willkommen. Unser Gast ist heute Philipp Bouteiller, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, Unternehmensgründer, Stadtentwickler, Stichwort ehemaliger Flughafen Berlin-Tegel, und schreibt über sich selbst, Fan von nachhaltigen Innovationen. Erstmal einen schönen guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen.
Nachhaltige Innovationen. Wann ist für Sie eine Innovation nachhaltig?
Wenn sie sich dauerhaft bewährt, wenn sie eben nicht kurzlebig ist, sondern wenn man Bestehendes zusammenfügt zu etwas Neuem und sich das durchsetzt.
Das ist aber dann nicht in dem Umweltsinne nachhaltig. Man könnte zum Beispiel sagen, Internet hat sich bewährt, aber wenn man sich überlegt, wie viel Energie da reingeht, was es für negative Seiten, Hassmails und sowas hat, dann eher nicht. Also nachhaltig ist da ein bisschen was anderes als im Umweltsinne.
Nein, da sich mein ganzes Leben die letzten mindestens 10 Jahre nur um Nachhaltigkeit gedreht hat, rede ich nur in diesem Kontext. Also selbstverständlich geht es darum, etwas Gutes zu tun für die Natur und für die Menschheit.
Tut's Internet natürlich nicht unbedingt.
Darüber werden wir noch reden.
Darüber werden wir reden und natürlich über das, was aus dem ehemaligen Flughafen Tegel werden soll, wie er nachgenutzt wird. Das ist nur eines der vielen Dinge, die wir mit Philipp Bouteiller bereden werden. Bis vor 3 Monaten war unser Gast Chef der Tegel Projekt GmbH und damit verantwortlich für das, was mit dem ehemaligen Flughafengelände passiert. Wahrscheinlich europaweit das größte innerstädtische Entwicklungsprojekt. 10 Jahre lang haben sie das gemacht. Warum nicht mehr? Darüber reden wir später, aber erstmal zu diesem Projekt. November 2020 ist dort der letzte Flieger gestartet und jetzt wird auf diesem Areal über 700 Fußballfelder groß gebaut. Unter anderem entstehen auch Wohnungen, 5000 an der Zahl. Wird das so eine Art Stadt der Zukunft?
Ich bin so ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff Stadt der Zukunft. Es beinhaltet viel von dem, was man zukünftig definitiv tun wird und tun sollte, wenn man Stadt so bauen möchte, dass wir nicht mehr immer gegen die Natur, sondern mit der Natur bauen. Da ist sehr viel Intelligenz reingeflossen, sehr viel Planung. Wir haben auch Anregungen weltweit eingesammelt. Also insofern, ja, es ist eine mögliche Zukunft.
Ich frage deshalb, weil damals, als der Potsdamer Platz nach dem Fall der Mauer entstand, dachte man ja, da wurde jetzt wirklich innovativ, neu, nachhaltig, urban, was weiß ich, experimentell auch ein bisschen gebaut. Und es war ja dann doch sehr konventionell. Das soll in Tegel anders werden?
Ja, das ist mal die große Gefahr. Also nichts ist so langweilig wie die Zukunft von gestern. Nicht? Also um die 2000 rum hat man sich ganz tolle Visionen gemacht und man guckt heute drauf und denkt, was hätte man auch besser machen können.
Was wollen Sie denn besser machen?
Das wollte ich gerade sagen. Es geht eben hier gar nicht so sehr um Gestaltung, sondern es geht darum, wie man mit Materialität umgeht, wie man sich überhaupt der Stadtplanung annähert. Also nicht mehr vom Auto gedacht, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Also es geht eigentlich um die Beerdigung der funktionalen Stadt, Le Corbusier, wie Sie erinnern das, nicht die autogerechte Stadt, das war Ausdruck von Modernität. Und das versuchen wir alles zurückzudrehen. Und nicht nur wir hier in Berlin, sondern das ist ein weltweiter Trend. Was wir im Besonderen gemacht haben, im Schumacher-Quartier bei den Planungen.
Das ist der Wohnbereich.
Das ist der Wohnbereich, also 5.000 bis 6.000 Wohneinheiten, überwiegend aus Holz gebaut. Was wir versucht haben, ist, den Menschen ins Zentrum zu stellen und erstmal die sozialen Infrastrukturen zu planen, erstmal den öffentlichen Raum zu planen und sich erst dann im Nachgang der gebauten Umgebung zuzuwenden. Und das hat tatsächlich zu einer anderen Annäherung an Stadtplanung geführt und das führt auch zu etwas sehr Besonderem.
Man könnte auch sagen, es ist so ein bisschen zurück in die Zukunft in gewisser Weise, denn es entstehen nicht nur diese Wohnungen, sondern es gibt auch eine Uni und es soll Betriebe, Unternehmen, Forschung, Innovationsunternehmen auch geben. Und das erinnert ein klein wenig an das, was man in Berlin mal die Kreuzberger Mischung nannte. So um die Jahrhundertwende, 19, Anfang 20. Jahrhundert, hat man eben Wohnen und Arbeiten dicht zusammengebracht. Das hat man dann nicht mehr gemacht, aber jetzt wieder?
Mixed Use ist der Schlüsselbegriff, weil wir gemerkt haben, dass die Stadt, so wie sie uns die letzten 50 Jahre begegnet ist, einfach Menschen nicht gut tut auf Dauer. Wir pendeln alle zur Arbeit, weil Arbeit und Wohnen getrennt sind. Wir haben die Siedlungen, wir haben die Bürokomplexe und auf der anderen Seite Shoppingcenter, die wieder im anderen Teil, in einem anderen Teil der Stadt liegen. Und das führt dazu, dass man permanent unterwegs ist in der Stadt. Und wenn man sich die Glücksfaktoren anguckt, gehört Pendeln definitiv zu dem größten Unglück, das man sich antun kann. Und davon muss man natürlich weg. Insofern ist diese Mixed-Use-Geschichte, also alles in einem Gebäude zu haben oder ganz nah beieinander liegen, definitiv einer der Wege, die wir in Zukunft beschreiten werden.
Und die Werkbank heute, also das Gewerbe, stinkt ja auch nicht mehr so sehr wie früher. Das hatte ja einen Sinn, warum er das mal getrennt hat an irgendeinem Eck. Also kurze Wege, das ist schon mal eines, was bei der Planung durchdacht wurde.
Richtig. Kurze Wege ist eines, dann die Straßen wieder für die Menschen zu gestalten. Das sind dann wieder Spielgassen, das sind Aufenthaltsräume.
Autofrei auch insgesamt?
Autofrei. Mhm. Es wird natürlich ein paar Behindertenstellplätze geben und so. Das ist klar. Das ist nicht so, dass man nicht mehr reinfahren kann. Man kann aber nicht parken. Man hat ein paar Kurzparkstellplätze, aber insgesamt, wer noch ein Auto haben möchte, muss die wegparken am Eingang in die Mobility Hubs, also Hochgaragen, die dann aber verschiedene Funktionen beinhalten. Es gibt auch immer eine Mobilitätsgarantie, also da hat man dann Fahrräder und Leihautos und was man eben alles braucht in so einem Quartier, um kein eigenes Auto mehr haben zu müssen. Die sind immer verbunden mit dem ÖPNV, also Mobilität, mit dem öffentlichen Nahverkehr. Wir haben ganz viele Radfahrverbindungen durch das Gebiet durch. Also sehr viel über Mobilität nachgedacht. Aber das Entscheidende ist, wenn die parkenden Autos weg sind, verändert sich das Leben in der Straße völlig, weil es plötzlich wieder ein angstfreier Raum wird, in dem man sich gerne aufhält, in dem man Dinge zusammen machen kann. Und die Hauptfunktion von öffentlichem Raum, dass sich Menschen begegnen, das ist plötzlich wiedergegeben. Und wo sich Menschen begegnen, entstehen neue Ideen, Kreativität, Austausch, entsteht auch neues Geschäft. Am Ende war die Gesamtentwicklung von Tegel ja vor allem erstmal ein Wirtschaftsförderungsprojekt.
Von der Stadt. Sie haben schon gesagt, eines der wichtigsten Elemente, wenn man sagt, der Zukunft, Stadtquartier der Zukunft, ist die Betrachtung des Materials.
Richtig.
Und das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Holz. Was kann Holz, was Beton nicht kann?
Holz kann im Gegensatz zu Beton CO2 speichern. Also wenn der Baum von einem Ingenieur erfunden worden wäre, hätte er sicher den Nobelpreis bekommen. Denn der Baum ist in der Lage, CO2 aus der Atmosphäre aufzunehmen, einzubinden in das Holz. Und also je nach Holzart sind das so 600 bis 800 Kilogramm CO2 ungefähr pro Tonne oder pro Festmeter, wie der Förster sagt. Das ist also ein Kubikmeter Holz. Und dieses Holz, das muss man dann ernten, bevor der Baum stirbt, weil es sonst im Zersetzungsprozess wieder freigesetzt wird. Und das Beste, was man damit machen kann, ist es einzulagern, dauerhaft. Und was bietet sich besser an als die Gebäudewirtschaft, die für 38% der globalen CO2-Emissionen verantwortlich ist, eben Bäume dann zu ernten, wenn sie erntereif sind, und in Gebäuden einzulagern. Und zwar hunderte von Jahren, wenn es sein muss. Wenn wir zurückgucken oder wenn wir heute uns angucken, alte Gebäude, das sind ganz oft Holzgebäude.
Ne? Und wenn das dann noch aus der Region kommt, das Holz, dann ist das ein weiterer Faktor, warum es eben auch klimafreundlich ist, dieses Holz. Aber kann es denn auch von der Haltbarkeit her und von der Höhe, die man ein Gebäude bauen kann und so, kann es das alles, das was Beton auch kann?
Es kann fast alles, was Beton kann, nicht alles. Es gibt, ich bin da auch ehrlich gesagt ein bisschen materialagnostisch. Also wenn ich würde fürs Fundament selbstverständlich Stahlbeton nehmen, ist ein wunderbarer Baustoff. Ich verteufel jetzt auch nicht den Stahlbeton. Ich finde nur, dass man jeden Baustoff so ressourcenschonend einsetzen sollte wie möglich und wo er für seinen Zweck eben optimal eingesetzt ist. Und da, wo Holz für den Hochbau, Wände, Decken im Innenbereich wassergeschützt eingesetzt wird, hält Holz ewig. Wir haben überall Betonfraß, 20, 30 Jahre alte Gebäude müssen saniert werden, nicht, während das bei Holzgebäuden nicht der Fall ist.
Ist denn das, was Sie da planen, vom Material her, von der Infrastruktur her und so weiter, auch alles bezahlbar? Also gerade Material, weil man weiß, dass der Holzpreis enorm in die Höhe gegangen ist, jetzt schwankt es gerade wieder so ein bisschen, aber es hat sich ja extrem verteuert. Aber das kann man bezahlen, was Sie da planen?
Ja, alle Baupreise haben sich, alle Baumaterialien haben sich verteuert. Holz ist um 40% gesunken wieder. Wir sind ungefähr auf Status 2018 jetzt. Stahlbeton ist nach wie vor wahnsinnig teuer, wobei auch die Baumetalle langsam wieder absinken. Also das normalisiert sich alles ein bisschen. Unser Anspruch war aber zu sagen, wenn wir schon mit diesem Material so umgehen, also großvolumig im urbanen Maßstab, dann müssen wir auch an die Produktionsmethoden dran. Das heißt, es geht im Wesentlichen um industrielle Vorfertigung, Digitalisierung der ganzen Kette. Und unser Anspruch ist, dass wir nicht sofort von Anfang an, aber mittelfristig etwa 25% günstiger werden als konventioneller Bau. Und das halten wir für sehr realistisch.
Gast bei Deutschlandfunk Kultur im Gespräch ist Philipp Boutillier. Er hat maßgeblich mitgewirkt bei der Planung der Nachnutzung des Geländes des ehemaligen Flughafens Tegel in Berlin. Er ist aber auch im Beirat der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, beim Naturschutzbund, beim Bund für Umwelt und Natur, bei Architects for Future oder Entrepreneurs, Unternehmen für Future, weiß ich jetzt nicht, passt da aber auch noch hin. Kommt eigentlich manchmal Ihr ökonomisches Ich mit dem ökologischen Ich in Konflikt?
Permanent, ehrlich gesagt. Also ich bin ja unter anderem auch nicht nur Wirtschaftswissenschaftler, sondern lange McKinsey-Berater gewesen. Und mein Ziel ist es, die ökologischen, nachhaltigen Ansätze, die wir entwickeln, in die Wirtschaftlichkeit zu bringen. Wenn es sich nicht rechnet, wird es sich am Ende auch nicht durchsetzen. Wir können solche Themen ja nicht mit Subventionen dauerhaft führen, sondern wir müssen zusehen, dass wir die Berechnungsgrundlagen so schaffen und auch die Prozess- und Herstellungsmethoden so optimieren, dass es am Ende günstiger ist als das, was wir bisher gemacht haben.
Ja gut, aber man muss doch erstmal zumindest in die Vorleistung gehen. Also wenn da zum Beispiel Tegel bei den Bauten die Fassaden begrünt und Photovoltaikanlage und Brauchwassernutzung, also das ganze Programm für nachhaltiges Bauen, das kostet ja zumindest, mag ja sparen irgendwann, aber erstmal muss es finanziert werden.
Ja, aber am Ende ist ja eine Frage der Wirtschaftlichkeit, nicht? Also wenn ich Brauchwasser nutze und das Wasser relativ teuer ist, jetzt in Berlin noch nicht der Fall, ne? Aber dann lohnt sich das in jedem Fall mittelfristig, wenn das Wasser knapp wird. Wenn ich die Fassaden so gestalte, dass sie Energie erzeugen und die Energiepreise gehen nach oben, dann amortisiert es sich natürlich noch schneller. Also man muss immer drauf gucken, dass man auch zumindest mittel- oder langfristig das Geld auch wieder zurückbekommt.
Apropos Geld, wenn die ersten Mieter, ich glaube 2027 soll das der Fall sein, einziehen werden, vielleicht auch ein bisschen später, könnte eigentlich nur Betuchte einziehen? Also mit diesem ganzen wunderschönen nachhaltigen Programm, was weiß ich, 20 € pro Quadratmeter aufwärts oder wer kann da einziehen?
Ja, Sie haben ja eben schon von der Kreuzberger Mischung geredet. In diesem Fall haben
die ist auch sozial, genau.
Die ist auch sozial, ganz genau. Und darum geht es. Es war dadurch, dass es ein öffentliches Projekt ist, das ganze Land gehört dem Land Berlin. Dadurch haben wir von vornherein auch sagen können, wir wollen jede Form von Immobilienspekulation ausschließen auf dem Gelände und wir werden einen sehr hohen Förderanteil haben. Die Hälfte der Wohnungen wird von den städtischen Wohnungsbaugesellschaften realisiert mit einem Förderanteil von 50% und der Rest hat eine Quote von 30%. Also über alles werde ich am Ende ungefähr 35-40% geförderten Wohnungsbau haben und auch die restlichen Mieten sollen erschwinglich sein. Und das muss auch so sein, weil wir eben einen solchen Druck haben auf den Wohnungsmarkt in Berlin. Und das, was Berlin so schön und lebenswert und liebenswert macht, eben das Nebeneinander von, früher haben wir immer gesagt, von Punker und Popper in der Kneipe, aber Sie wissen, was ich meine, dass eben alle Gesellschaftsschichten nebeneinander friedlich koexistieren. Das müssen wir auch bei diesen neuen Vierteln mit berücksichtigen.
Und wird da auch ein bisschen alternativ gebaut im Sinne von andere Wohnformen möglich machen? Also es gibt ja immer mehr Ansätze von gemeinschaftlicher Nutzung von bestimmten Einrichtungen oder auch von gemeinsamen Wohnen, Alters-WGs oder generationenübergreifend oder so. Wird sich das auch spiegeln in dem, wie gebaut wird?
Neue Wohnformen haben wir von Anfang an mit berücksichtigt. Das soll also Studierendenwohnungen geben, Altenwohnungen.
Auch Homeoffice muss man ja irgendwie auch anders gestalten dann, ne? Muss man
berücksichtigen, aber das sind alles Fragen, die kommen noch. Es wird noch Wettbewerbe gehen, Beteiligungsverfahren. Denn bei der Architektur und bei den Grundrissen sind wir noch nicht. Oder, also wenn ich wir sage, ist immer so mein altes Team. Ich bin ja seit 3 Monaten in der neuen Rolle. Also sehen Sie mir nach, dass ich noch mich sehr
Sie dürfen noch wir sagen, ist völlig ich in Ordnung. Darf, okay. Wie plant man so ein Quartier, Herr Boutillier? Sicherlich nicht mehr am Reißbrett.
Das ist ein iterativer Prozess. Hier In diesem Fall ging es um sehr viel Partizipation. 2008 wurde Tempelhof geschlossen als Flughafen und man hatte sich vorher keine Gedanken gemacht, was jetzt mit diesem Gelände passieren soll. Und das Ergebnis kennen wir. Und die damalige Bausenatorin Ingeborg Junge-Reyer hat 2008 dann angefangen, sich mit der Schließung Tegels zu befassen. Es gab Werkstattverfahren, es gab Standortkonferenzen, wo die Stadtgesellschaft sehr breit einbezogen wurde. Und die Frage, und das hat es so besonders gemacht, war eben nicht, guck mal, das sind unsere Ideen, was haltet ihr davon, wie das gerne gemacht wird bei Partizipationsverfahren. Hier sind die Pläne, ne? Schau mal, der Masterplan und schöne gerenderte Bilder, sondern was wollen wir mit dem Gelände machen? Und das ist eine Frage, die hatte so in der Form, glaube ich, noch nicht gegeben. Und das Ergebnis war sehr ausdifferenziert und alle Interessengruppen wurden berücksichtigt. Das war spannend.
Und die technische Seite der ganzen Geschichte hat sich natürlich auch verändert gegenüber von vor ein paar Jahrzehnten. Also Sie können ja so Gelände, sag ich mal etwas unwissend, begehen virtuell, bevor Sie sie schaffen. In 3D-Formaten, das verändert Planen ja auch.
Ja, und ich kam rein als Nicht-Architekt und Nicht-Planer in dieses Projekt und es fiel mir relativ schwer, diese Pläne zu lesen, ehrlich gesagt. Und ich hatte irgendwie den Eindruck, dass möglicherweise auch die Planer von den reinen Dimensionen leicht überfordert waren. Also selbst die Experten hatten ja noch nie in dieser Größe geplant. Und habe daraufhin gebeten, dass wir das Ganze in 3D-Modelle gießen. Wir haben dann eine tolle Firma gefunden in Hannover, die hat uns alles begehbar über eine Open-Source-Plattform, Unity, die aus dem Gaming bekannt ist. Da haben wir alle Planungen nachgezogen, die Experten dann durchlaufen lassen, ihre eigene Planung erfahren lassen und siehe da, vieles wurde nochmal angepasst. Mhm. Plätze haben plötzlich andere Dimensionen bekommen, sind kleiner geworden, gefasster. Menschliches Maß ist ein wichtiges Thema. Dieses Erlebbarmachen von Planung in 3D, wenn man da durchläuft, das hat eine ganz große Kraft.
Inwieweit soll dieses Quartier, was da entsteht, nicht nur ein nachhaltiges werden, sondern auch ein smartes? Also will sagen, viel Technik, ich will nicht gleich von Flugtaxis reden, aber was weiß ich, intelligenten Laternenpfahlen oder so. Also soll das sehr stark smart, digital werden?
Der politische Auftrag war ja sogar so. Nicht? Also ursprünglich ging es gar nicht so sehr um das Wohnquartier, das wurde nachgezogen, sondern es ging um die Urban Tech Republic. Es ging um einen Forschungs- und Industriepark für Zukunftstechnologien. Das war der politische Auftrag und das war natürlich auch eine carte blanche, einfach mal 10 bis 20 Jahre in die Zukunft zu gucken, weltweit auch, mit den besten Leuten zu reden und zu gucken, wo geht die Reise eigentlich hin. Und daraus haben wir bestimmte Prämissen abgeleitet, zum Beispiel die Zukunft ist elektrisch. Es wird alles mit erneuerbarer Energie irgendwann gespeist werden. Das hat Konsequenzen für die Planung und auch für die Technologie, die man verwendet. Und ich glaube, ja, man braucht Sensorik, aber nicht im Sinne von Überwachung und Big Brother, sondern Sensorik, ja, um die Infrastrukturen zu steuern.
Wichtig, dass Sie es sagen, weil mit Blick auf China, wo viele Städte mittlerweile smart sind, aber das heißt in erster Linie, jede Bewegung wird wahrgenommen, überwacht, gespeichert.
Das ist die dystopische Variante.
Ja. Die wollen Sie nicht.
Die wollen wir nicht, wir wollen das Gegenteil. Wir wollen aber, dass die Technologie so dezent im Hintergrund läuft, dass man es eigentlich gar nicht merkt und dass die Technik dem Menschen dient und nicht der Mensch der Technik. Das ist die oberste Prämisse bei allem.
Sie sind ja auch Professor, und zwar an der, wie heißt sie, XU-Universität in Potsdam. Das ist die erste Hochschule für Digitalisierung und Technologie und damit befassen Sie sich dann auch. Leben Sie denn, haben auch mal einen Preis bekommen als Smart City Leader und so, leben Sie selber denn smart? Also sind Sie umgeben von wildesten Auswüchsen von digitaler Technik zu Hause?
Wenn Sie meine Frau fragen, würde sie sagen, ja. Wenn Sie mich fragen, würde ich sagen, sehr dezent. Also natürlich habe ich die Heizungssteuerung digitalisiert, die Lichtanlage, also die Lichtsteuerung ist digitalisiert. Aber ansonsten hält sich das sehr zurück. Das ist ein Charlottenburger Altbau.
Ja, in der Welt unseres Gastes bei Deutschlandfunk Kultur heute Morgen, Philipp Boutillier, spielt beruflich das Baumaterial Holz eine große Rolle. Wir sprachen schon drüber. Wer oder was hat Sie denn gewissermaßen auf den Holzweg gebracht? War das schon bevor Sie das als Material entdeckt haben?
Holz spielte in der Familie tatsächlich immer eine große Rolle. Ich habe einen Onkel, inzwischen mein Vetter hat es übernommen, der sehr viel Forst in Niedersachsen hat, 6400 Hektar. Das heißt, wir sind mit der Holzwirtschaft groß geworden. Dann kam aber noch etwas anderes dazu, nämlich, dass ich in der Schule im Internat Tischlern hatte. Und es gab einen ganz wundervollen Schreinermeister, Karl Schwab, der hat uns dem Material sehr nahe gebracht. Und wer einmal mit Holz gearbeitet hat, die Fasern gespürt, gehobelt, geschliffen, diesen Geruch mitbekommen hat, der lässt nicht mehr ab davon. Das ist ein so toller Werkstoff. Es macht so einen Spaß und auch heute arbeite ich immer noch sehr gerne mit Holz.
Gut, dann hätten Sie ja eigentlich logischerweise Schreiner werden müssen oder Holzwirtschaft zumindest studieren. So ist es aber nicht gekommen.
Naja, aber irgendwie so komme ich ja wieder zu dem Material, wenn auch mit einer großen Schleife.
Sie haben nicht Holzwirtschaft studiert, sondern Sie sind ursprünglich erstmal erste Runde Diplom-Kommunikationswirt geworden.
Genau, ich war damals an der Universität der Künste oder damals auch Hochschule der Künste, habe Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation studiert, bin dann 93 nach London gegangen, in die London School of Economics, da einen Masters gemacht und bin hängen geblieben, das kann man nicht anders sagen. Habe dort meinen Doktorvater kennengelernt und habe eine Wahnsinnszeit gehabt, ein intellektueller Parforce-Ritt, der unvergleichlich ist.
Okay, in diesen Londoner Jahren, das heißt London top Berlin.
London ist anders oder war damals, das waren die 90er Jahre, das war cool Britannia, das war eine Wahnsinnsstimmung und es war vor allem finanzierbar. Das hat sich sehr verändert.
Aber das war Berlin doch bis vor kurzem auch.
Berlin ist immer noch sehr finanzierbar im internationalen Vergleich.
Ja, wenn man so einen Bereich geht, Kommunikation, da geht es ja immer um Werbung und Marketing auch und da muss man immer Praktika machen. Das kann alles Mögliche bedeuten. Entweder man ist der Hiwi, der Kaffee holen muss oder wird ausgebeutet, viel arbeiten, wenig Geld oder gar keins. Oder aber man macht wirklich wertvolle Erfahrungen und hat auch richtungsweisende Begegnungen. Wie war es bei Ihnen?
Mein erstes Praktikum habe ich bei der Markenfilm gemacht, also im Werbefilm. Das fand ich natürlich toll. Aber viel, viel prägender für mich war eigentlich die Arbeit neben meinem Studium. Ich war als Privatsekretär eines russischen Dirigenten aktiv.
Bitte, halt. Wie kam es denn dazu?
Besagten Onkel, der macht immer so Sommerkonzerte und da lernte ich einen russischen Pianisten kennen. Dieser Pianist, Arkadi Zenzeper, immer noch ein ganz lieber Freund von mir, der führte mich irgendwann zusammen mit Michail Jurowski. Jurowski war gerade aus Moskau, zwar 89, nicht Mauer, fiel gerade. Und der war mit seiner ganzen Familie siebenköpfig nach Berlin gekommen und keiner sprach Deutsch, waren völlig überfordert von den Behörden und die fragten mich, ob ich da unterstützen könnte. Und das habe ich wahnsinnig gerne gemacht und es war eine unglaublich lehrreiche, natürlich inspirierende und faszinierende Zeit, die neben dem Studium, also einerseits Ausbildung, andererseits eben diese persönlichen Begegnungen mit fantastischen Musikern, Backstage, ganz spezieller Geruch auch, Orchestergraben, die Aufregung, das Adrenalin, das war wirklich großartig.
Wie konnten Sie da helfen? Ich meine, beim Produzieren beispielsweise einer Oper, um die es dann wohl auch mal ging im Rahmen der Dresdner Festspiele, dafür waren Sie jetzt nicht unbedingt der Richtige.
Es gibt neben dem Musikalischen ja ganz viel Organisatorisches und dafür war ich durchaus der Richtige. Behaupte ich jetzt einfach mal ganz
sofort. Recht.
Und das Schönste dabei war eigentlich die Begegnung mit Peter Ustinov,
Schauspieler, Übersetzer, auch Produzent.
Weltbürger, beeindruckende Persönlichkeit, lebt leider nicht mehr. Und zwar Peter, irgendwie hatte ich die Idee, wir wollten so zwei Einakter produzieren für die Dresdner Musikfestspiele und irgendwie kam ich auf die Idee, ihn zu nehmen als Regisseur, sprach ihn ab, der hatte ein Booksigning im KDW und er sagte spontan, lass uns mal reden. So trafen wir uns und daraus wurde dann eine gigantische Zeit mit ihm in Chemnitz. Wir saßen in the middle of nowhere gefühlt, damals war ja Chemnitz, das war so 93.
Oper in Chemnitz?
Die hatten ein ganz toll modernisiertes Opernhaus und boten eine perfekte Umgebung für die Proben. Und die Aufführung war dann im Rahmen der Dresdner Musikfestspiele im Juni 93. Das waren so zwei Einakter von Tschaikowski und Rachmaninow.
Und haben Sie Peter Ustinov später nochmal wiedergesehen? Weil Sie haben gesagt, Sie haben dann in London gelebt. Wäre ja theoretisch die Möglichkeit gewesen.
Tatsächlich ja. Also er hatte mit meiner Familie mütterlicherseits früher in der Kindheit schon frühe Begegnungen gehabt und hatte irgendwie Narren gefressen an mir. Und wir blieben in Kontakt. Wir haben uns mehrfach gesehen in London. Ich war auch bei ihm, er hatte eine Londoner, so eine Einliegerwohnung da. Und immer wenn er zu seinem polnischen Zahnarzt ging, dann trafen wir uns. Und das war ein Quell von Weisheit und Humor, wie es ihn selten gibt.
Ausgerechnet jetzt, wo es in die konkrete Umsetzungsphase geht, haben Sie, Herr Boutillier, das städtebauliche Entwicklungsprojekt Ex-Flughafen Tegel verlassen. Ich unterstelle mal, dass es freiwillig war, wenn es denn freiwillig war. Warum jetzt?
Erstens waren es genau 10 Jahre auf den Tag. Das finde ich, so 10 Jahresschritte sind irgendwie gute Momente. Zweitens kommt jetzt eine Phase im Projekt, die ist vor allem geprägt durch Tiefbau, durch Erschließungen. Das wird so die nächsten 5-6 Jahre so gehen.
Und das also langweilt Sie?
Was heißt, es ist nicht so, dass es mich langweilen würde. Es ist auch spannend, bestimmt, glaube ich. aber ich glaube, es gibt andere, die können das besser als ich. Und da, wo meine Kraft reinkommt, ist in der Umsetzung neuer Ideen, eben der Projektentwicklung aus einem Gedanken, etwas Konkretes entstehen zu lassen, etwas werden zu lassen. Das ist das wirklich Spannende. Und dann, wenn sich, ich meine, ja, das Herz des Entwicklers schlägt höher, wenn sich die Kräne drehen, aber dann irgendwie auch gerne mit neuen Projekten.
Haben Sie ein neues?
Ja, ich bin seit 1. April bin ich bei der Art Projekt.
Hat das was mit Kunst zu tun? Eher nicht.
Doch, unbedingt. Ja, also der Thomas Hölzel, der Gründer, ja, es ist ein Immobilienprojektentwickler auch, aber noch ganz andere, also verschiedene Formen von Entwicklung. Nachhaltigkeit steht über allem, Curated Future. Und er ist ein großer Kunstliebhaber und alle Projekte haben irgendetwas mit Kunst zu tun.
Zum Beispiel, es entsteht ein großes Ernährungsprojekt in Berlin-Tempelhof auf dem ehemaligen Kohlegelände am Teltowkanal. Was hat das mit Kunst zu tun?
Auch das wird garantiert irgendwo kuratierte Elemente haben. Auch da werden Künstler eingeladen, um mitzuwirken.
Aber darum geht es nicht im Kern.
Im Kern geht es um die Zukunft der Ernährung. Nicht? Die letzten 10 Jahre waren geprägt von der Zukunft des Bauens, da 38% der globalen CO2-Emissionen, wie gesagt, durch Bauen verursacht werden, durch Betrieb der Gebäude und den Abriss, nicht? Der gesamte Lebenszyklus. Die nächsten 30% sind so ein bisschen so der blinde Fleck. Da guckt keiner so genau hin, ist die Ernährung. Und da müssen wir dringend was machen. Also da geht es um die Zukunft der Ernährung. Das ist eines der großen, spannenden, eigentlich fast ein Science-Park-Projekt. Ich bleibe also meinem Genre treu.
Also wieder so ein Campus, soll da auch gewohnt werden?
Nein.
Oder geht es da um innovative Startups im Bereich Ernährung halt?
Es geht wirklich um die Zukunft der Ernährung. Also alternative Proteine, gezüchtet, eben bei dem, also die große Frage ist, ist eigentlich Fleisch aus der...
Beyond Meat, also das, was
also
als Fleisch daherkommt.
Stoffe, aber vegan pflanzenbasiert, ganz genau, vegane Ersatzstoffe. Die Frage ist dann am Ende ja, ist Fleisch, das im Reaktor gebrütet wird sozusagen, ist das nicht möglicherweise sogar vegetarisch, weil ja kein Tier mehr, also ist eine andere Diskussion.
Oh, jetzt wird's schwierig.
Aber darum geht es also, der Zukunft der Ernährung einen Ort zu geben und den gibt es in dieser Form nicht und das ist eine Riesenherausforderung und ein wahnsinnig spannendes Projekt und er freut sich allergrößten Zuspruchs. Und das Tolle ist, wir haben vor 3 Wochen die Baugenehmigung bekommen für dieses gigantische Projekt nach nur 7 Monaten. Also Berlin kann, wenn Berlin will. Das ist wirklich beeindruckend.
Und ist es tatsächlich mehr als eine Vision? Das wird gemacht. Es wird gebaut, natürlich auch wieder nachhaltig. Und was für eine Art von Firmenansiedlung? Also in dem Bereich ist schon klar, aber wen könnte das auf so einen Campus ziehen?
Es gibt ganz, ganz viele Firmen, die sich im Augenblick mit der Zukunft der Ernährung befassen. Das sind zum Teil deutsche, es sind auch internationale Startups, die gerne in dieses Berliner Ökosystem eintauchen möchten. Das sind auch öffentliche. Wir werden auch mit der Vista gemeinsam einiges machen, also dem öffentlichen Adlershof, praktisch meiner ehemaligen Schwester als Entwicklungsgesellschaft.
Aber das Ganze ist privat und vorher Tegel war ja überwiegend vom Senat, also öffentlich. Das ist ein großer Unterschied?
Thematisch nicht, weil der kuratorische Prozess identisch ist. Man hat ein Gebäude oder schafft ein Gebäude in dem Fall und überlegt sich, wer passt dazu, mit wem kann ich Außergewöhnliches erreichen. Dieses Zusammenbringen von Menschen, um was Besonderes zu machen, das steht im Kern von diesen Entwicklungen.
So wie wir Sie inzwischen kennengelernt haben, Philipp Boutillier, unser Gast heute Morgen im Studio, gehe ich mal davon aus, dass dieser Food Campus in Berlin-Tempelhof nicht Ihr einziges Projekt ist, an dem Sie im Moment arbeiten.
Das stimmt. Der Food Campus ist zwar das Konkreteste, also weil die Baugenehmigung jetzt schon da ist, aber wir haben insgesamt ein Motto, die Curated Future, also das Kuratieren der Zukunft.
Was heißt kuratieren? Immer gestalten.
Nennen
wir es doch mal auf Deutsch.
Ne? Es ist also die Gestaltung der Zukunft und die großen Herausforderungen sind einmal das, was ich eben die letzten 10 Jahre gemacht habe, die Zukunft des Bauens. Das tragen wir fort. Wir machen einen Handwerkerhof 4.0. Da geht es um Baumaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen, mit auch Ausbildung natürlich für Handwerker, die jetzt zunehmend vertrieben werden aus dem Stadtraum. Dann haben wir die Zukunft der Ernährung mit dem Food Campus. Mhm. Und dann machen wir in Bad Saro auf einer 6 Hektar Fläche noch die Zukunft der Gesundheit. Und da geht es um das, was man als Exponential Health bezeichnen würde.
Bitte auf Deutsch.
Ja, erkläre ich natürlich. Exponential Health, also das, was mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen passiert, bis hin zu Fragen der Lebensverlängerung und Lebensverjüngung. Und worum es geht, ist einfach länger gesund zu bleiben. Also im Prinzip so, man würde es wahrscheinlich als Präventivmedizin bezeichnen einerseits, aber es geht darüber hinaus. Und auch dafür gibt es so nicht so einen richtigen Ort. Also am Ende geht es bei allen Projekten, Orte zu schaffen, um so grundlegende Fragen zu klären und da die richtigen Leute zusammenzubringen, zu kuratieren eben.
Das heißt, dass Sie eher der Typ Team sind und eher darauf setzen, dass Innovation getrieben wird, wo Menschen zusammenkommen, wo verschiedene Gewerke zusammenkommen, als jetzt auf dieses Prinzip Wettbewerb, wer ist der Schnellste?
Das ist ein Teamsport. Das kann man nur gemeinsam machen, gerade bei diesen neuen Themen, die so also wahnsinnig wichtig sind. Wenn wir über dieser grundsätzliche Paradigmenwechsel, nicht mehr gegen die Natur zu bauen, sondern mit der Natur zu bauen, in Gesundheit stärker reinzugehen, das hängt ja alles miteinander zusammen, die Ernährung. Das ist ein genereller, wenn man sich so die großen Zyklen anguckt, also Kondratjew-Zyklen oder wie immer man sie nennen möchte, kommen wir in ein Alter von Biotech, Health und Gesundheit im weitesten Sinne. Und das macht vor gar nichts halt. Das wird in alle Bereiche reingehen.
Bauen ist auch nochmal das Stichwort für ein weiteres Projekt, weiß nicht, aber Engagement, das Sie haben, zusammen mit dem Klimaforscher aus Potsdam, Schellenhuber. Nämlich das Projekt Bauhaus der Erde. Bauhaus, da klingelt es natürlich, 20 Jahre, frühes Jahrhundert, dieses Projekt von Wohn, Ästhetik und Sinnvolles zusammenzubringen. Hängt das da irgendwie mit zusammen?
Da hat John Schellenhuber wirklich was ganz, ganz Tolles losgetreten. Da geht es ganz wesentlich um Materialität, Holz natürlich vorne dran, aber es geht wirklich darum, mit den Materialien, den gesunden, nachwachsenden Materialien der Erde zu bauen und eine Wende in der Bauwirtschaft
herbeizuführen. Ich meine Bauhaus weltweit, der Erde.
Weltweit. Und die Städte als CO2-Senke zu betrachten. Das heißt, wir nehmen das CO2 raus aus der Atmosphäre und speichern es in den Städten, in Gebäuden. Das ist die Kernidee. Und das gesund und nachhaltig.
Philipp Bouteiller, wir könnten noch ein Stündchen weiterreden, aber wir machen an der Stelle mal einen Punkt. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich dafür, dass Sie heute Morgen unser Gast waren.
Vielen Dank für die Einladung.